Ja, herzlich willkommen bei Ohne Ausrede, dem Live-Talk von Stimme TV. Schön, dass Sie auch heute hier wieder mit dabei sind im Parkhotel in Heilbronn in der Skybar 1042. Und ich freue mich ganz besonders, dass er sich Zeit genommen hat. Er ist derzeit als Jedermann in Schwäbisch Hall auf der Treppe zu sehen, bekannt aus vielen Filmen im Fernsehen. Herzlich willkommen, Tobias Dicht.
Guten Tag.
Schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Und haben einen schönen Überblick hier, muss man sagen.
Allerdings, ja.
Also das ist fast wie eine Großstadt. Ne? Sie kommen ja gebürtig aus Köln.
Ich komme aus
der Großstadt. Haben Sie aus der Region schon ein bisschen was gesehen jetzt in den Tagen, in den Wochen, in denen Sie da sind? Oder ist man so fokussiert aufs Stück?
Also tatsächlich nicht wirklich. Ich bin mal ein bisschen aufs Fahrrad gestiegen und um Schwäbisch Hall rumgefahren. Aber so wirklich, also ich war jetzt das erste Mal wirklich auch in meiner Karriere, dass man ja jede Sekunde eigentlich auf der Bühne ist und dementsprechend auch jede Probe von Anfang bis Ende eigentlich dabei sein musste.
Da wollen wir einiges noch davon erfahren. Und apropos Überblick, den Überblick können Sie natürlich auch behalten, wenn Sie den Newsletter aus der Chefredaktion abonniert haben. Unter der eingeblendeten Adresse können Sie sich den abonnieren. Und wie immer begrüßen natürlich auch alle Zuhörer, die via Podcast mit dabei sind und sich dieses Gespräch heute anhören. Die wichtigste Frage haben mir viele mitgegeben heute. Ich soll Sie unbedingt fragen, wie es mit der Tierärztin Dr. Mertens weitergeht. Aber das machen wir ganz zum Schluss,
ja,
als Cliffhanger, damit alle da bleiben und bis zum Schluss auch zuschauen. Und dann wollen wir das natürlich auch erfahren. 9. Dezember, das finde ich auch schön, und nebenbei, dass Ihr Geburtstag der gleiche ist wie meiner.
Oh,
ja. Der Unterschied ist, dass natürlich ein paar Jahrzehnte früher zur Welt gekommen bin, aber immerhin. Jedermann in Schwäbisch Hall, kannten Sie die Festspiele vorher?
Nein, tatsächlich nicht. Ich kannte sie nur dadurch, dass der Philipp Moschitz, der Regisseur, einige Jahre schon inszeniert und im letzten Jahr, als wir mit dem Weißen Rössel in Darmstadt waren, das habe ich mit ihm gemacht, da kamen dann so in der Sommerzeit dann einige von den Kolleginnen und Kollegen kamen dann halt immer schwer übernächtig dann halt aus Schwäbisch Hall von Proben oder Vorstellungen und so. Und da fiel das erste Mal, natürlich ist mir Schwäbisch Hall ein Begriff, aber die Festspiele kannte ich tatsächlich nicht, nein.
Ja, Philipp Moschitz, bei dem bedanken wir uns natürlich auch, der hat den Kontakt hergestellt, dass wir Sie heute hier zu Gast haben. Er ist der Regisseur im Jedermann und wir hatten ihn auch, das hat er mir gestern extra aufgetragen, ich soll daran erinnern, wir hatten ihn auch schon zweimal bei Interviews, einmal in der Achterbahn, einmal im Festzelt, wo er noch als Zorro gefochten hat.
Also das war schon ein bisschen her.
Ja. Viel ist auch schon ein bisschen her. Ich habe mal Ihren Instagram-Account mir ein bisschen angeschaut und da habe ich einen ganz bemerkenswerten Post gelesen, wo Sie über Philipp schreiben. Ich danke dir von tiefstem Herzen, dass es dich in meinem Leben und meine künstlerische Reise gebracht hat. Du bist der Lehrer, den ich nie hatte und deine Energie, deine Freundlichkeit und dein grenzenloses Talent inspirieren mich. Das sind schon bemerkenswerte Aussagen.
Ja, und sie sind auch tatsächlich jetzt kein Instagram aufgeblasenes Gerede, sondern das meine ich wirklich ernst, weil der Philipp und ich glaube auch, das werden wir noch erleben, und die Theaterwelt wird es erleben, glaube ich, dass er einfach ein wahnsinniges Talent ist mit dem ganzen Paket, was er ist. Als Darsteller selber, aber auch als Visionär im Theater und als Menschen, jemand, der Menschen zusammenbringt, Gruppen zusammenbringt, führt und auch vor allen Dingen da verbindet. Ja? Und vor allem auch natürlich jetzt, sagen wir mal, genreübergreifend, Musical, Theater, Musik per se. Und das ist wirklich sein ganz, ganz großes Talent. Und wenn ich sage, ich hatte nie einen Lehrer, dann stimmt das insofern, als dass ich natürlich sehr früh ins Berufsleben dann geworfen wurde. Und man immer gesagt hat, komm, der Licht, der macht das schon irgendwie. Und ich habe ja damals eine Akademie, wo wir uns ja auch herkennen, also Bayerische Theaterakademie Everding in München, haben wir versetzt studiert. Also ich bin gegangen, da ist er gekommen. Und da habe ich übersprungen die Zeit und dementsprechend wurde ich sehr schnell ins Berufsleben geworfen und hatte nicht die Zeit, so in Laborsituationen mit Lehrerinnen und Lehrern wirklich intensiv an Rollen und Figuren zu arbeiten. Und da hieß es dann, wie gesagt, der Licht macht das schon. Und jetzt habe ich aber in ihm wieder jemanden getroffen, der sich eben nicht zufrieden gibt. Und der sagt, nee, das reicht mir nicht, da möchte ich mehr, zieh dran und immer wieder und immer wieder. Und das ist für mich natürlich als Künstler jetzt im fortgeschrittenen Karrierestadium toll, so jemanden nochmal zu treffen.
Er hat sich auch sehr lobend geäußert. Tolle Karriere hätten sie gemacht und hat auch erzählt, dass sie sich tatsächlich überlappend im Studium zum ersten Mal getroffen haben und sei einfach eine tolle Zusammenarbeit mit ihnen.
Also ist einfach ein Freund geworden.
Ja.
Das ist schon in dem Betrieb nicht häufig.
Was ist denn die Besonderheit? Natürlich die Treppe in Schwäbisch Hall. Aber wie beschäftigt man sich damit, wenn man sagt, okay, wir führen das Stück jetzt hier in dieser ganz besonderen Atmosphäre auf?
Also als ich das erste Mal in Schwäbisch Hall war, da gab es so eine Gala im Februar. Da kam, war das erste Mal, dass ich in der Stadt war. Und dann bin ich da, habe ich geparkt hinter der Treppe und bin dann direkt mal da hochgegangen und habe mal da runtergeguckt und dachte, wie soll das funktionieren? Also ich weiß ja, es funktioniert seit vielen, vielen Jahren und auch erfolgreich, aber ich konnte es mir als Darsteller nicht vorstellen, wie das funktionieren soll, akustisch, vom Fokus her, auch körperlich und wie kann ich auf einer Treppe spielen, tanzen, singen. Und dann haben wir ja angefangen, das Stück zu proben in einer Halle, wo inzwischen ja auch eine Treppe, ja, zumindest jetzt nicht die ganzen 54 Stufen, aber halt, weiß ich, 30 sind es zumindest, damit man mal das so anstellen kann, ausprobiert. Und als wir dann aber den Schritt gemacht haben auf die Treppe selber, was relativ spät war aufgrund der vorherigen Produktion, hat man sehr schnell gemerkt, warum auch dieses Stück, also A, da mal vor 100 Jahren angefangen hat und warum es sich immer noch spielt, da werden wir noch zu kommen, ja, inhaltlich, ja, aber auch da, weil es ist diese Sprache verträgt diese Größe und auch diesen Pathos dieser Stufen. Ja, und sogar tatsächlich mehr, als wenn man dann in so eine Halle und dann wird es auf einmal so kammerspielartig und das sind Töne, wo dann auch die Erfahrenen sagte, du kannst es hier jetzt ausprobieren, was du möchtest. Es wird am Ende ganz anders sich anfühlen und wir können dann vieles, es wird dir wegfliegen. Es fliegt dir weg. Das war immer so der Begriff, es fliegt dir hier weg. Und das stimmt auch. Mhm. Aber umso mehr kann man da natürlich dann auch tatsächlich, was wir ja alle immer scheuen, ist ja der Pathos im negativen Sinne. Aber das braucht es da tatsächlich auch ein bisschen. Das ist die Größe dieses Stoffes und die Größe dieser Sprache ist dafür einfach gemacht. Und dann macht auf einmal alles Sinn.
Sind Sie mal gestolpert?
Ich weiß es nicht. Ich bin bestimmt mal, nee, ich bin nicht gestolpert. Also ich muss ja sogar auch die Kollegin dann auf, die springt mir ja auf den Rücken und sie so, schaffst du? Ich so, ja, also irgendwie ist das alles sehr intuitiv. Und die Stufen sind ja wie Sandpapier. Das darf man nicht vergessen. Ist ja, ja, keine glatte Marmorstufe, weil sonst, das, ja, würde, glaube ich, auch gar nicht gehen. Mit Regen, eben, oder Feuchtigkeit, ja, oder so, ja, oder Schuhen. Es ist wie Sandpapier und dementsprechend sind ja, sagte auch eine Kollegin, nach einer Saison sind die Schuhe dann durch.
Also. Wir wollen noch einiges erfahren zum Jedermann, zu Schwäbisch Hall. Es gibt ja noch einige Aufführungen, also es gibt ja auch viele Besucher aus unserer Region, die dort vor Ort sich das Stück anschauen. Aber ich möchte nochmal auf Darmstadt zurückkommen, wo Sie ja auch mit Philipp Moschitz aktiv waren. Und da habe ich eine Kritik gelesen, wenn es um Theaterkritiken geht. Und die fand ich ganz interessant. Da hieß es, Tobias Licht hätte ich am wenigsten zugetraut, dass er mich als Operettendarsteller überzeugt. Doch das Gegenteil ist der Fall. Überragende Bühnenpräsenz, nonchalante Spielweise und ausdrucksvoller Gesang. Wie sehr beschäftigen Sie sich mit Kritiken?
Also das ist mir nicht neu und es zieht sich auch ein bisschen wie ein roter Faden durch meine Karriere. Also ich hatte eine Lehrerin, an der Akademie, als man mich damals aufnahm, ich kam ja vom Fernsehen, ja, beziehungsweise aus dem Journalistenstudium, ist immer so querbeet auf jeden Fall. Ich habe mich sehr spät dazu entschieden zu studieren, weil ich dann doch merkte, das ist es. Und die Frau Dr. Marco sagt dann damals zu mir, Herr Licht, machen Sie weiter, auch wenn wir Sie hier nicht nehmen, aber Sie müssen wissen, Sie werden Ihr Leben lang mit Vorurteilen zu kämpfen haben. Und ich wusste damals schon, was sie meinte und es stimmt halt auch. Also ich muss immer so ein bisschen gegen meine Wirkung anspielen. Ja, oder erstmal beweisen, dass da noch ein bisschen mehr ist als breite Schultern und irgendwie
gut aussehend.
Ja, das liegt ja im Auge des Betrachters, aber auf jeden Fall, ja, Oberfläche halt. Ja. Und das war immer so. Und aber ich habe mich daran gewöhnt, ich habe trotzdem meinen Weg gemacht, glaube ich, und da bin ich auch sehr happy mit. Aber natürlich ist es manchmal, und natürlich, wenn ich so eine Kritik lese, dann denke ich, na, dann habe ich es ja scheinbar dann doch geschafft, die Leute eines Besseren zu belehren. Aber natürlich, wie gesagt, es ist immer so ein bisschen, ich muss immer in Vorleistung erstmal gehen.
Ja, apropos Kritik, in Schwäbisch Hall für den Jedermann gibt es überschwängliche positive Kritiken, allüberall, was man liest. Und Sie haben es ja angesprochen, lange Tradition, eben nicht nur in Salzburg seit 1920, sondern in Schwäbisch Hall auch seit der Premiere 1925, dass der Jedermann gespielt wird. Was reizt Sie an dieser Rolle ganz besonders? an diesem Jedermann?
Also auch wenn ich, da muss ich auch ehrlich sein, ich war jetzt, Jedermann war mir natürlich ein Begriff, aber ich hatte den jetzt nicht drauf oder es war mir so bewusst.
Auch mal andere angeguckt vielleicht im Vorhinein oder so?
Nee, das habe ich auch dann bewusst nicht mehr gemacht, weil ich mich jetzt nicht von einem Lars Eidinger einschüchtern lassen wollte, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ja. Weil das ist einfach ein ganz anderer Spieler und es ist ein ganz anderer Künstler und ich musste da, wie gesagt, meinen Weg finden. Und ich kannte den Jedermann nicht, aber als ich das dann gelesen habe, habe ich natürlich gemerkt, warum dieser Stoff so zeitlos ist und warum diese in dieser kompakten 1 Stunde 40 oder 45 mit diesem massiven Text, das da irgendwie rauszukondensieren, diesen Topos, das, was des Menschen, was haben wir in unserem Leben getan? Lassen wir mal das ganze Heilige beiseite. Oder das Religiöse, was natürlich da diesen Überbau in der Zeit, muss man natürlich verstehen, das können wir heute nicht mehr und wollen wir nicht mehr so, oder wir wollten das auch nicht mehr so 1:1 so übernehmen. Aber dass, wenn jemand auf einmal weiß, ich hätte jetzt noch eine Stunde zu leben, was mache ich damit? Und wie schaue ich auf mein gelebtes Leben zurück? Und das hat mich tief berührt beim Lesen, insbesondere auch, weil ich in den letzten 5 Jahren meine Eltern auch verloren habe. Das ist halt das erste Mal, dass das Thema Tod für mich wirklich in mein Leben getreten ist. Und das, wo ich dann auch gesagt habe, ist kein Zufall, dass dieses Stück mich zu dem Zeitpunkt irgendwie in diesem Leben und in meiner Karriere so erreicht. Ja, und das war, habe ich natürlich, und ich wusste, es ist mit Philipp, dass ich wusste, das wird nicht dröge, es wird nicht 1:1, es wird nicht langweilig. Und es wird auch vor allem eine gute Zeit. Und deswegen habe ich das dann auch sofort zugesagt.
Es ist so, dass am Ende der Tod uns alle verbindet. Das ist auch so ein bisschen die Quintessenz aus dem Jedermann.
Also am Ende, wir kommen...
Wenn man auch die schnelle Läuterung sieht zum Schluss.
Ja, die schnelle Läuterung ist ja das große Problem. Oder da, wo man immer gesagt hat, warum geht das auf einmal so schnell und es ist dann alles, was so lang aufgebaut, aber auf einmal sagt er, ich bereue und ich glaube und auf einmal ist das alles vergeben und er ist gerettet. Das ist ja auch das, was dann der Teufel am Ende wieder aufnimmt und sagt, aha, das geht aber dann ja doch ganz schön schnell. Ne? Also das ist ja die große Frage, warum meint er das am Ende wirklich? Mhm. Ist er wirklich geläutert und versteht er wirklich, dass er sein Leben falsch, oder will er einfach den Kopf aus der Schlinge ziehen? Das werden wir ja nicht erfahren und das muss ja auch jeder Betrachter für sich selbst irgendwie definieren. Irgendwie, ne? Das wollen wir nicht einen Erklärbär irgendwie spielen. Aber Tod per se, ich meine, wir kommen alleine nackig, wir gehen alleine nackig. So ist es für uns jeden irgendwann.
Sie sind ja omnipräsent in dieser Rolle. Denkt mal auch sehr anstrengend als Jedermann auf der Treppe. Wie bereiten Sie sich da auf so einen Abend vor?
Also es war tatsächlich wirklich Ausdauer aufbauen, ne? Auch mit den Treppen. Und am Ende ist es dann tatsächlich, jetzt nach 5 Wochen merkte man das dann schon. Aber es war einfach dadurch, dass man das jeden Tag gemacht hat, jeden Tag diese Sprache bearbeiten, durchkauen und so. Und hoch die Treppe, runter die Treppe und nochmal. Und teilweise auch in der sengenden Hitze. Also ich hatte dann auch irgendwann mal so einen kleinen Hitzeschlag, glaube ich. Das war dann nicht so spaßig. Und hatte auch dann irgendwann echt mit Magenproblemen zu kämpfen, weil ich glaube, die Hitze mich gefordert hat. Das ist ja nochmal speziell auch im Freilicht. Ne? So. Aber ja, vorbereiten, ich bin einfach immer ganz gut in Form so und dann muss das schon irgendwie gehen. Und
jetzt im Endspurt hat man ja nochmal ein ganz anderes Ambiente, wenn es abends sehr dunkel ist im Jedermann. Also das, glaube ich, wer es vorhin gesehen hat, der sieht es vielleicht jetzt nochmal anders,
ganz
wenn
anders.
Das am Ende jetzt.
Also ich habe es gestern auch das erste Mal anders gesehen, weil es war, wir haben vor 5 Wochen gespielt und jetzt ist es eigentlich ab Beginn, da ist noch ein bisschen hell und dann, sobald das Stück wirklich Fahrt aufnimmt, ist es stockdunkel. Und das ist ein ganz anderes, für mich als Spieler was ganz anderes. Und ich glaube auch für die Zusehenden ist es halt was ganz anderes, weil sie auf einmal den Fokus wirklich auf die Bühne und auf das gesetzte und gebaute Licht haben. Ich bin auf einmal auch wieder gefühlt wieder mehr in einem Theaterraum. Mhm. Ja, und eben nicht auf einer Freitreppe so.
Man sieht dann das Publikum ja weniger, oder? Im Vergleich zu
viel weniger. Wir sehen es trotzdem, man sieht es trotzdem. Aber es ist, man fühlt sich weniger exponiert, komischerweise.
Sie haben es gesagt, Philipp Moschitz hat ja ganz besondere Regieeinfälle, auch im Jedermann mit untergebracht, beispielsweise ein Match über mehrere Runden zwischen Teufel und Glauben, so wie Schiedsrichter beim Tennis. Was hat Sie denn so am meisten überrascht von seinen, wie er es interpretiert hat?
Also es geht ja, Sie nennen das ja, dieses Spiel ist ja Team Teufel und Team Glaube im Prinzip. Und er hat ja auch immer gesagt, also ich bin eigentlich, und wir haben ja auch viel darüber diskutiert, über dieses, die Heiligkeit als solches und ist der Jedermann eigentlich wirklich so schlecht? Was macht er denn eigentlich? Also auch aus der heutigen Rezeption und wie, was macht er denn Böses? Ja, und da, er hat immer gesagt, ich bin sowieso Team Teufel, also ist ja da auch gerne mal polemisch und provokant irgendwie, aber ich kann das gar nicht sagen, es ist so wieder mal diese so viele Dinge, ich weiß auch gar nicht, was bei ihm in dem Moment entsteht und was er sich ausgedacht hat, natürlich die Musik, dass das a cappella gesungen ist, das war ja auch eine Idee von ihm und Heiko Lippmann, die das die ganze Zeit schon mal machen wollten, also dass wirklich nur in ihr quasi die Töne angespielt werden und dann singt das Ensemble, singt dann halt a cappella, ja, also mit Close Harmony und so, und das ist auch was ganz Besonderes, was man noch nicht so oft gesehen hat.
Es lockert ja auch ein bisschen das Stück auf, wenn man das die Gesangseinlagen.
Ja, also da würden natürlich auch viele sagen, muss das irgendwie sein? Das heißt, es ist ein Musical oder eine Revue, aber mein Gott, es ging ja auch darum, diesen Stoff irgendwie mal aufzubrechen. Also so Philipp ging es darum, diesen Stoff, diesen tradierten Stoff, oder es ist eigentlich immer sein Ansinnen, diese Stoffe aufzubrechen und zu gucken, warum spielen wir das denn jetzt heute in 2025 eigentlich? Und dazu gehört natürlich auch eine veränderte Sehgewohnheit oder beziehungsweise auch, dass man dem Auge was bietet und dass wir da nicht einfach Texte deklamieren.
Ja. Was singen Sie dann in?
Auch ich singe hier tatsächlich ausnahmsweise mal sehr wenig. Ich singe ja, ich war noch niemals in New York. Das würde jetzt erstmal einem nicht so unbedingt einfallen, warum das da rein sollte. War bei mir auch so, aber es macht dann, wenn man es im Kontext sieht, durchaus auch Sinn.
Also, sind Sie ein Schlagerfan, wenn Sie so einen alten Udo Jürgens Schlager singen?
Also ich habe ja viel Berührung jetzt in den letzten Jahren mit Udo Jürgens gehabt. Das Musical gespielt und jetzt mache ich so eine Live-Tour. Wo Udo Jürgens auf der Leinwand ist in seinem letzten Konzert und unten spielt das Originalorchester.
Pepe Lienert.
Genau.
Ah, okay.
Und ich moderiere. Und da ist mir wieder aufgefallen, dass Schlager wird ja immer so, ist ja so negativ behaftet irgendwie. Aber Udo Jürgens ist natürlich der König des Schlagers, in Anführungsstrichen. Und da hat schon jeder Song auch, und es gibt sicher noch Ausnahmen, aber in diesem riesen 1000-Lieder-Repertoire sind da viele Songs dabei, die sehr viel Tiefe und Wahrheit haben.
Er war übrigens immer bei seinen Tourneen in Heilbronn war immer der Auftakt, so diese Vorpremiere beispielsweise.
Wo war er nicht?
Ja, wo war er nicht? wo war er nicht, ist eine gute Frage. Kommen Sie nach Hall wieder zurück? Steht das schon fest? Oder?
Also grundsätzlich muss ich das natürlich auch immer mit meinem Familienleben irgendwie koordinieren. Das ist natürlich nicht einfach, wenn ich hier 6 Wochen lang wirklich weg bin. Dann muss meine Frau zu Hause mit dem Kind alles alleine managen. Das macht sie dann auch und sie versteht auch, weil sie auch Schauspielerin war, versteht, warum das künstlerisch wichtig war für mich. Man muss jetzt gucken, was in den nächsten Jahren. Es wird vielleicht auch eine Wiederaufnahme nächstes Jahr nochmal geben. Dann ist man wieder hier und dann muss man sehen, wie das, eventuell drehe ich ja auch nächstes Jahr.
Auch da kommen noch dazu. Aber zunächst kann man sich dieses Jahr noch einige Male sehen. Ich glaube, bis nächsten.
Genau, 6 Vorstellungen haben wir noch.
6 Vorstellungen haben wir noch in Schwäbisch Hall. Und ich denke, das ist auch für die Zuschauer wichtig, dass man sich das Ticket rechtzeitig sichert, weil es ist ja gut gebucht als Aufführung dort in Schwäbisch Hall. Es
findet sich auf diesem riesigen Platz immer noch ein Stühlchen.
Jetzt haben wir viel zurückgeblickt, vorausgeblickt. Jetzt möchten wir Sie noch mal ein bisschen zu Beginn Ihrer Karriere, weil das doch schon sehr interessant ist. Das ist eine Art Quereinstieg. Wenn Sie angefangen haben als Requisiteur bei der TV-Serie Stadtklinik, war da immer schon klar, dass Sie eigentlich Schauspieler werden wollten?
Überhaupt nicht. Also ich komme ja aus sehr bürgerlichen Verhältnissen und auch nicht musischen Verhältnissen. Und habe zwar dann am Ende meiner Schulzeit dann so angefangen, Schultheater zu spielen, weil ich immer ein extrovertierter Typ war und auch immer irgendwo eine Rampensau und der Klassenclown. Aber ich hätte mir, glaube ich, nicht zugetraut, eine Schauspielerkarriere zu ergreifen. Das war nicht vorgesehen. Wir hatten auch keine Erfahrungswerte, wie gesagt, damit. Und ich dachte, ich muss irgendwas studieren. Und was studiere ich dann? Und habe dann tatsächlich dann erstmal das studiert, was ich am besten konnte. Also Sprachen, Germanistik, Geschichte und so. Das war es aber überhaupt nicht für mich an der Kölner Uni. Und bin dann ja relativ bald dann in die erste Serie gegangen. Einfach so hatte, ja, oder beziehungsweise, Moment, ich muss andersrum. Also ich bin nach dem Abitur natürlich zur Stadtklinik gegangen, Stadt Zivildienst, und habe da als Requisiteur gearbeitet. Man wollte ja immer was mit Medien auch machen, ne, in der Zeit. Und das habe ich dann gemacht und habe da meine erste Rolle gespielt und dann damit aufgehört, dann angefangen zu studieren. Und dann kam dann irgendwann diese Rolle in der Soap. Ja. Und das habe ich dann 1,5 Jahre gemacht. Ja. Aber auch da war für mich noch, ich muss irgendwie noch weiter. Und dann kam das Journalistenstudium. Und da habe ich dann wirklich gemerkt, so schön das auch war, aber ich...
Was war das Schauspielerei, was der Journalismus nicht hat?
Naja, also ich hätte mit Sicherheit, Journalismus hätte ich vielleicht auch vor der Kamera machen können oder als Moderator oder als im Radio, aber so in der schreibenden Zunft, das war nicht meine Stärke und in der Recherche und was weiß ich nicht alles. Und am Ende habe ich dann mal meinen Bruder auf der Bühne gesehen in einem Schultheaterstück und meinen Cousin, der tatsächlich dann den Weg schon früher ergriffen hatte oder eingeschlagen hatte. Und dann habe ich gesagt, was mache ich eigentlich? Das ist doch eigentlich genau das, was ich will. Und habe dann mit 24 tatsächlich sehr spät angefangen, vorzusprechen. Und es ist dann tatsächlich auch die erste Uni dann sofort geworden. Und dann ging das halt alles so ein bisschen im Zeitraffer. Und wie ich gesagt habe, ich habe das erste Jahr gemacht. Und dann hat man gesagt, pass auf, Tobias, du bist jetzt hier schon fast, gehst auf die 26 zu und du musst raus. Und dann hat man mich überspringen lassen. Ich habe das dritte Jahr gemacht. Und normalerweise macht man ja auch ein viertes Jahr. Also heute ist das ja auch alles anders. Es ist ja Bachelor, Master. Das ist ja bis zum letzten Tag durchgetaktet. Damals war das immer noch so ein bisschen heiti-teiti. Wir machen nochmal einen Kurs und nochmal einen Workshop und dann Grundlagen hier und da. Naja, auf jeden Fall hat man mich dann zum Vorsprechen dann nach Linz geschickt, an die Donau. Und was natürlich mein Talent ist, ist der Gesang. Zeichnet mich, glaube ich, auch aus und ist auch das, was mir sehr viel Spaß macht. Und da suchte man dann an einem Drei-Sparten-Haus, suchte man halt einen Schauspieler, der wahrscheinlich auch die Musicals mitbedienen kann. Ja, und so war ich dann da engagiert.
Sie springen ja sehr viel auch zwischen Bühne und zwischen TV-Rollen, zwischen Fernsehrollen. Unser Titel heißt ja, ne, Bühne oder TV, was ist reizvoller? Was ist denn reizvoller? Wahrscheinlich beides in dem Endeffekt.
Da ist mal losgelöst jetzt von der Zeit nach Corona direkt, wo es alles ein bisschen schwierig war, mache ich ja eigentlich so 50-50 das, wenn es sich koordinieren lässt, weil ich kann ohne das eine ohne das andere nicht. Ja, also und insbesondere dann, also ich bin einfach gerne auf der Bühne und singe mit Orchester. Das ist einfach das Schönste, was es gibt. Ja. Und da gibt es einfach auch tolle Musik. Es gibt nicht jedes Musical ist toll. Da hat man natürlich auch, ist auch ein bisschen verpönt natürlich. Das ist aber auch nur in Deutschland so. Hat natürlich viel zu tun mit den Musicals aus den Anfängen irgendwie in den 80er, 90er Jahren oder wann es war. Dass das teilweise ja da sehr viel Show, aber sehr wenig Schauspiel und sehr wenig Gehalt war. Das hat sich ja heute komplett gedreht. Und auch da gibt es so viele Stoffe und Musicals, wo es schöne Rollen zu spielen gibt. Und da ist, glaube ich, meine Nische, ja, tatsächlich.
Aber TV ist ein bisschen lukrativer als die Bühne, oder?
Ohne Frage. aber auch da ist es viel im Umbruch.
Ja.
Es ist viel in Bewegung. Es wird viel gestrichen, es wird immer weniger. Es gibt, sagen wir mal, Zeitgeist, der auch ein bisschen anders ist im Moment.
Das heißt?
Emanzipationsbewegung. Naja, es ist natürlich sehr viel People of Color, die dann auf einmal, also Minderheiten, die auf einmal jetzt dann in den Fokus gerutscht sind. Und dann sind natürlich Leute, die vorher so sehr viel gefragt waren. Also am Ende des Tages ja eigentlich ein alter weißer Mann. Das muss man dann schon per Definition dann schon fast sagen. Privilegiert und ist dann erstmal jetzt nicht so gefragt gewesen. Und da bin ich dann immer sehr froh, dass ich dann als Fallback-Lösung natürlich noch die Bühne immer habe und dass ich nicht abhängig bin. So.
Jetzt haben Sie viele Serien schon angesprochen. Schauen Sie privat an auch noch Serien oder interessiert Sie das gar nicht, wenn Sie mal...
Ich schaue sehr viel Streamer und sehr viel international tatsächlich und das macht mir viel Spaß, ja.
Was auch interessant ist, auch so der Wechsel zwischen Heiterem und Ernstem vom Genre. Wenn man den Film Mogadischu sieht, Mogadischu war ja 1977 in Ihrem Geburtsjahr, als das damals passiert ist, spielen Sie Polizei, Hauptkommissar, Bundesgrenzschutz. War auch eine besondere Erfahrung, diese Rolle in Mogadischu?
Das war insbesondere eine Erfahrung, weil zu der Zeit war ich gerade aus dem Theater raus und bin wieder zurück nach Köln gegangen und wusste nicht so unbedingt, wie es weitergeht. Und ich saß in München irgendwie im Biergarten mal und habe dann in der Zeitung gelesen, dass dieser Film, dass es verfilmt werden soll. Und habe damals so in der Unwissenheit, wusste nicht, wie ich machen, habe ich einfach mal die Casterin angeschrieben, ob ich mich nicht da vorstellen könnte. Und habe dann noch in Ingolstadt noch gastiert und da war dann ein Regisseur, der der kannte die Casterin aus Jugendzeiten und hat mit der zusammen gewohnt. Ich hau die mal an. Und dann wurde ich tatsächlich eingeladen und konnte in diesem Casting dann anspielen. Also den, die dann halt den Wegener spielten, also diesen Chef der GSG 9. Die wurden dann da durchgecastet und ich habe immer als Baum, also als Adjutant dann oder was es war, habe ich dann immer so angespielt. Und irgendwann bekam ich irgendwie ein Drehbuch und ich wusste gar nicht, was das heißt. Und sie rief mich dann die Casterin an und sagte, möchtest du das denn jetzt spielen oder nicht? Wie? Na, ich habe dir ja das Drehbuch geschickt und das heißt dann, dass man die Rolle hat. Okay. Ja. Und natürlich habe ich das dann gemacht und das war dann in Casablanca haben wir gedreht und die Geschichte im Flugzeug, da war ich glücklicherweise natürlich bis auf den Zugriff dann nicht dabei, weil dann der Regisseur ja da dann die Lüftung abgestellt hat und hat dann da die Komparsinnen und Komparsen und Darsteller dann wirklich da schwitzen lassen, damit es authentisch wirkte. Und der Film ist natürlich auch sehr gutiert worden und das war auf jeden Fall ein toller Einstieg dann wieder in den Film.
Apropos Casablanca, man könnte meines Erachtens ein Faible für exotische Drehorte, also Casablanca, Mauritius, wo sie mehrere Folgen gespielt haben, Mallorca-Files waren sie. Also haben sie nur ein Faible oder hat man da auch ein bisschen was an dem Drehort? Oder kann man da gar nicht das genießen, weil man eben so im...
Doch, also gerade Mauritius, da waren wir ja 3 Jahre lang, über mehrere Wochen und Monate immer. Und das ist natürlich schon da zu arbeiten, wo andere Urlaub machen, ist natürlich immer toll. Aber auch das hat man natürlich dann irgendwann gesehen. Und dann bedeutet das ja auch immer, dass man viel von zu Hause weg ist. Und mein Sohn war damals sehr, sehr klein. Also man zahlt halt auch immer einen gewissen Preis dann dafür. Aber ich will mich nicht beschweren. Also es ist bestimmt besser, da zu drehen, als dann irgendwo in der Pampa in Deutschland oder so. Ja.
Was macht man denn, damit man nicht festgelegt wird? Sie haben ja gesagt, Sie haben in Daily Soaps mitgespielt, in Serien beispielsweise hier, alles was zählt, von Folge 470 bis Folge 880. Wir hatten hier Bernhard Bettermann auch mal zu Gast bei Ohne Ausrede, der ja in aller Freundschaft auch seit vielen, vielen Jahren spielt. Wie ist das bei Ihnen? Haben Sie dann bewusst gesagt, nee, ich muss jetzt was anderes machen, damit ich da nicht so fixiert werde?
Ja, also ich habe das damals, wie ich sagte, bei Unter uns war das dann auch bedingt durch das Studium, wo ich gesagt habe, das mache ich nur hier 1,5 Jahre. Und bei Alles, was zählt, war auch dann, wo ich gesagt habe, ich hatte in beiden Serien auch relativ intensive Rollen, also sehr auch Antagonistenrollen teilweise, die sehr auf sehr hohem Niveau, finde ich, von der Story eingestiegen sind. Und irgendwann war das dann auch erzählt. Und dann dachte ich auch das jetzt hier noch über Jahre weiterführen, dafür war ich auch zu jung. Und heute ist das auch vielleicht wieder eine andere Sache, wenn man jetzt, es muss nicht gerade Soap sein, aber wenn man wie jetzt zum Beispiel Tierarzt Dr. Mertens die Chance hat, über Jahre in so einem Cast zu sein und regelmäßig zu drehen, dann ist das mit Sicherheit schon eine gute Sache. Und da würde ich jetzt heute dann auch sagen, okay, das ist jetzt, wenn ich Zeiten habe, auch noch was anderes zu machen, warum nicht? Ne? Aber damals dachte ich so, ich muss weiter, mir ist es jetzt langweilig und jetzt geht's weiter. Und das Festlegen darauf lässt sich leider trotzdem nicht verhindern. Also wenn man mal einmal Soap gemacht hat, das ist leider die Brutalität dieser Serie. Also es gibt ja viele, die kommen da gar nicht raus. Ich habe es, wie ich finde, daraus ja irgendwie geschafft und meinen Weg nicht gegangen. Aber es haftet schon auch an einem. So, egal, ob ich studiert habe oder ob ich den Jedermann spiele, es heißt immer, ach, der war ja mal bei ABZ. Ja.
Es ist so halt fängt so, es immer an, wenn man es liest. Ne?
Also in der Schicht, so ist es und das ist natürlich nicht ganz fair.
Nee, weil man bis zum Ende liest. Ne?
Also dann ja, nur und man wird da natürlich auch ein bisschen drauf reduziert, wobei ich die Arbeit in der Soap niemals schmälern wollen würde. Das war eine wichtige Schule. Und das hilft mir auch heute noch, Sachen auf Zuruf umzusetzen und zu lernen und viel Text zu lernen, schnell Text zu lernen. Also es hat auf jeden Fall seine Berechtigung.
Apropos viel, also wenn man mal liest, was Sie alles gedreht haben, das würde jetzt den Rahmen sprengen, unglaublich viele, auch Fernsehfilme. Darunter auch Rosamunde Pilcher, da rümpft ja manch einer gerne mal die Nase und sagt, naja, das ist eine Flucht in eine heile Welt. Macht Ihnen das nichts aus?
Ich muss ja auch immer verstehen, was bin ich denn eigentlich? Also ich bin ja letztendlich auch ein Dienstleister, um es mal ganz runterzubrechen. Also ich bin ja jetzt bei Rosamunde jetzt nicht als Theaterdarsteller oder Künstler, der jetzt große Texte, sondern ich bin ja dafür da, Menschen zu unterhalten und ihnen das zu geben, was sie bedürfen irgendwie vorm Fernseher zu einer gewissen Uhrzeit an ihren angestammten Plätzen. Und die Leute wollen den Eskapismus. Traumschiff, Mauritius oder natürlich Rosamunde Pilcher. Kreuzfahrt
ins Glück waren sie auch dabei. Ne?
Kreuzfahrt ins Glück oder natürlich auch die Lindström-Filme in Schweden und so. Die Leute wollen das. Warum sollte ich das irgendwie Ich meine, ich muss es jetzt nicht permanent machen, aber auch da bin ich nach Cornwall gekommen, in eine wunderschöne Ecke und habe da ein paar Wochen verbringen dürfen und so. Ob die andere Frage ist, würde ich mir die Sachen jetzt selber angucken? Das ist nochmal eine ganz andere Frage.
Würden Sie?
Ich glaube, wie gesagt, ich schaue sehr wenig lineares Fernsehen. Ich habe dafür einfach auch in meinem Leben nicht genügend Zeit tatsächlich.
Kommen wir von den exotischen Drehorten von Cornwall direkt nach Leipzig. Und wir sind schon auf der Zielgeraden, 30 Minuten gehen schnell vorüber. Hier sind Dr. Mertens nicht nur im Linearen ein großer Erfolg, sondern mittlerweile auch in der Mediathek.
Ja.
Das muss man klar sagen. Da hat sich ja auch das Sehverhalten extrem verändert. Und da spielen Sie den Dr. Matteo Berger. Wie sind Sie denn zu der Rolle gekommen?
Also natürlich am Ende klassisch übers Casting. Aber einer der Produzenten, den ich schon aus der Vergangenheit kenne, auch jemand, den ich persönlich sehr schätze, der hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und ich dachte, na klar. Und dann vergingen aber wieder viele Monate, wo man sich dann auch nicht darüber klar war, wie will man die Rolle anlegen. Also das, was ich eben auch ansprach, was möchte ich da zeigen oder was probieren wir da aus? Und am Ende wurde es dann doch die klassische Wahl wahrscheinlich ein bisschen. Und dann habe ich das Casting gemacht und habe gesagt, das passt gut. Das ist vor allem auch in Leipzig. Das ist für mich wirklich ja auch nicht zu unterschätzen, wenn ich von Schwäbisch Hall nach Hause fahre.
Sie leben in Brandenburg, ne?
Genau. Dann sind das von hier aus 6 Stunden, ja, wenn es gut läuft. 5 bis 6 Stunden. Und aus Leipzig kann ich einfach auch mal 2 Stunden nach Hause fahren. Das sind einfach ganz praktische Dinge, ganz jetzt unromantisch, sondern ich muss Schauspiel unromantisch, sondern ich muss ja auch irgendwann mal nach Hause. Ja. Und so hat das dann sich ergeben.
Hat man sich dann frühere Folgen dieser, ist ja ein Dauerbrenner, zwischendurch dachte man mal, die Serie wäre beendet, dann hat man sie wieder fortgesetzt. Haben Sie sich dann frühere Folgen angeguckt, um
ein Gespür zu bekommen? Oder? Ja, ich kannte es und habe auch mal reingesehen, aber ansonsten bin ich eigentlich immer der Meinung, ich gehe da als eine neue Rolle rein. Das heißt, man möchte auch irgendwie was Neues haben und das bringe ich mit. Ich kann da mich ja auch nicht komplett verstellen irgendwie. Und das habe ich angeboten und das schien zu funktionieren und sehen wir mal weiter.
War ja schon eine lange Zeit, von Mai bis November 2024 sind die 13 Folgen gedreht worden. Sie haben es gerade vorhin angesprochen, Sparzwänge aller Orten. Wird da auch jetzt mehr in so einen Drehtag hineingepackt vielleicht als früher?
Klar, also früher wurden Tatorte in 30 Tagen gedreht und heute dreht man sie, glaube ich, in 21. Ich habe auch schon 90 Minuten in 16,5 Tagen gedreht. Das geht alles. Ja. Und das ist aber natürlich eine Entwicklung, die natürlich für uns als diejenigen, die da arbeiten, natürlich nicht besonders ist, weil natürlich am Ende einfach weniger Drehtage auf dem Gehaltszettel stehen. Ja, ja. Und ob das dann immer der Qualität zugutekommt, ist natürlich auch die andere Frage. Aber es gibt auch noch andere Produktionen, da habe ich dann irgendwie gemerkt, okay, den Drehtag hätte man jetzt vielleicht auch sich wirklich sparen können. Ne, also man muss einfach effektiver werden, machen wir uns nichts vor. Das gilt für den Film, das gilt auch, glaube ich, für unser ganzes Land.
Ja.
Und das ist nun mal einfach, wir sind jetzt in dieser Zeit und wenn wir gewisse Dinge, die uns lieb sind, bewahren wollen, müssen wir uns verändern.
Das Besondere der Serie ist natürlich der Umgang mit den Tieren. Sie haben das in so einem Einspieler gesagt, die erste Szene mit Tieren war, glaube ich, mit Giraffen. Begegnen wir ja auch nicht jeden Tag irgendwo. Sie haben zwar einen Bezug, weil Sie, glaube ich, auf dem Pferdehof haben in Brandenburg zu Tieren. Wie war da der Umgang in der Serie mit den Tieren?
Ich liebe per se Tiere. Also wir haben Hunde und Pferde und das ist für mich auch Pferde sind auch große Tiere und unberechenbare Tiere und so. Und bin daran aber gewöhnt. Aber hier im Zoo sind es einfach Wildtiere, an die wir ja auch, wir gehen ja nicht dahin und streicheln die jetzt. Das geht ja auch gar nicht. Bis auf einige wenige. Ja? Sondern dann wird die Story natürlich so gebaut, dass man da von außen drauf guckt. Dann sind auch meistens Pflegerinnen und Pfleger dann natürlich vom Zoo dann dabei, die sehr, sehr mit Argusaugen auf diese Tiere achten, dass da eben nichts passiert. Mhm. Dass das auch natürlich alles tierschutzmäßig funktioniert. Alles andere würde ja gar nicht gehen. Und man sieht natürlich wahnsinnig viel und man taucht da in Materien ein, die man vorher definitiv nicht kannte. Ja.
Gut, und operiert werden ja Attrappen und keine echten Nilpferde, oder?
Ja, ich erzähle immer, weil das so schön ist. Mich fragte gestern noch jemand wirklich, wie ist das denn so an so Tieren, wenn die da so sediert sind? Ich sag, das sind Attrappen. Also, ach so. Und ich sag, da unterm Tisch sitzt der Requisiteur mit einem Schlauch und in dem Tier ist ein Ballon. Und der pustet
unter, weiß ich nicht, unter Risiko seines Lebens pustet er dieses Ding immer in den Takes auf, und damit das Tier atmet, ja. Das ist halt, das ist dann hinter der Zauberwand. Ja. Dann,
aber wenn es so echt aussieht, dann spricht es ja wiederum für die Serie, ne? Wenn er das als echt
absolut
hat, der Zuschauer. Absolut. Die 110. Folge, die hieß Die Zukunft ist ungeschrieben. Mhm. Jetzt lassen Sie uns doch mal in die Zukunft blicken. Wie geht's denn? Ab wann erfährt man denn, ob es weitergeht und wie es weitergeht?
Also ich weiß tatsächlich nicht mehr als Sie. Es sind da Prozesse, die senderintern sind. Ich glaube, es liegt nicht an der Qualität und an den Zahlen, sondern es ist einfach wirklich nur, dass die ARD natürlich ein Zusammenschluss von vielen Sendern ist. Und alle wollen dann natürlich ihre Claims abstecken und Sendeplätze und so. Und darum geht es, glaube ich, einfach. Und die Entscheidung wird aber zeitnah fallen, weil wir ja auch unser Leben planen müssen. Die Produktion muss die Produktion planen. Das ist ja nicht ohne, da im Leipziger Zoo zu drehen. Da sind einfach auch natürlich normaler Auflauf, Menschenauflauf, um den wir herumarbeiten müssen. Deswegen fangen wir dann oft sehr, sehr früh an. Und das muss alles koordiniert werden.
Auf jeden Fall, der Cliffhanger bleibt ja. Ne? Sie sind nicht nach Windhoek geflogen zum Schluss, sondern doch wieder zurückgekehrt. Und jetzt warten alle drauf, wie es weitergeht.
Ja, ne? Es wird aber auch noch natürlich ein bisschen dauern, weil wenn wir anfangen zu drehen, dann wird das ja dann irgendwann im Laufe des nächsten Jahres sein. Und ausgestrahlt wird ja dann nach Adam Riese dann erst 27.
Ist man dann auch mit den anderen Schauspielern aus der Serie, bleibt man mit denen so in Kontakt, auch wenn jetzt das abgedreht ist und so?
Wenig. Also jeder lebt da so sein Leben und seine Karriere. Und dass man halt tatsächlich Leute trifft, wie ich jetzt in Philipp getroffen habe, das ist äußerst, äußerst selten. Mhm.
Und ganz konkret, wie geht's für Sie weiter mit den nächsten Projekten? Steht da schon was an?
Also wenn ich jetzt hier fertig bin, fahre ich tatsächlich erstmal in Urlaub. Also ich fahre immer gerne in die Provence und leider Gottes auch alleine, weil mein Sohn ja in die Schule gehen muss. Mhm. Aber und dann fahre ich noch 4 Tage nach Paris und lade da meine Seele auf. Das mache ich immer. Und dann fange ich an der musikalischen Komödie in Leipzig an mit Addams Family.
Ah ja.
Also auch eine große Herausforderung und ein schönes Stück und vor allen Dingen auch ein tolles Haus. Also ich bin natürlich auch bemüht, jetzt, ne, also es ist ja, ich bin ja kein junger Darsteller mehr irgendwie. Also ich muss schon noch jetzt dann noch ein paar Etappen machen und möchte mich natürlich auch noch ein bisschen da steigern, so in der Intensität und in der Qualität und so.
Ja. Und Filmprojekte sind auch schon in Sicht?
Oder? Nee, also dieses Jahr war es sehr ruhig. Dieses Jahr war es sehr ruhig, aber ich könnte jetzt über zu wenig Arbeit nicht klagen. Also ich habe ja die Udo-Jürgens-Geschichte gemacht. Wir hatten das Weiße Rössel, ich habe Berlin, diese 20er-Jahre-Revue gespielt. Also, und dann waren wir monatelang hier, also das kriegt die Zeit schon voll.
Dann wünschen wir viel Erfolg, viel Glück. Toi, 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 müssen wir ja eigentlich sagen, bei der Bühne machen wir das eigentlich noch vor jedem
das
Stück?
Macht man.
Immer über die linke Schulter?
Ja, also bei der Premiere auf jeden Fall. Ja. Und machen wir also so einen Circle, das heißt, man nimmt sich nochmal an den Händen und schwört sich nochmal ein auf das, was jetzt gerade anliegt oder worauf man als Gruppe wieder achten sollte und so. Aber das Toi, Toi, Toi oder Break a Leg oder Merde, 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 wie man im Französischen sagt, das wird immer bleiben, glaube ich.
Sollten wir uns vielleicht auch merken für die nächste Sendung, dann wird es hoffentlich noch ein Tick besser als diesmal. Herzlichen Dank, dass Sie da waren.
Ich bedanke
und
mich.
Ausführlich
Dank
Rede für die und Antwort Fragen. Gestanden sind. Ja. Wunderbar. Schön, dass Sie auch zugeschaut haben bei Ohne Ausrede. Und wie gesagt, unter der eingeblendeten Adresse erfahren Sie dann auch wieder, wen wir als nächsten Gast hier in der Skybar begrüßen dürfen. Und bis dahin alles Gute und bleiben Sie gut informiert.